Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile haben wir das 19. Kapitel in der Apostelgeschichte des Lukas erreicht. Mit erstaunlich wenigen Worten wurde im Kapitel davor erwähnt, wie Paulus seine zweite Missionsreise beendet hat und nicht allzu lange danach zur dritten Missionsreise aufgebrochen ist. Sie führt ihn zunächst nach Galatien und Phrygien, also in zwei kleinasiatische Regionen, in denen durch den Dienst des Apostels und seiner Helfer bereits einige christliche Gemeinden entstanden sind. Paulus legt demnach großen Wert darauf, dass nicht nur neue Gemeinden hinzukommen, sondern dass die bestehenden auch betreut werden. Als nächstes größeres Reiseziel besucht Paulus im Rahmen seiner dritten Missionsreise die Stadt Ephesus ganz im Westen Kleinasiens. Sie ist eine Art Geschäftszentrum für die umliegenden Städte und darüber hinaus ein wichtiger Umschlagplatz für Waren aus verschiedenen Teilen des Römischen Reiches. Außerdem gibt es dort den berühmten Tempel der Göttin Diana, der, so würde man es heute wohl ausdrücken, viele Pilger und Touristen anlockt. Schon bei seiner zweiten Missionsreise hat Paulus in Ephesus einen kurzen Zwischenstopp eingelegt. Doch obwohl viele Juden, mit denen er in der Synagoge das Gespräch gesucht hat, ihn gern noch länger dabehalten hätten, hat er sie auf später vertröstet. Nun ist also der Zeitpunkt für ein Wiedersehen gekommen. Im 19. Kapitel der Apostelgeschichte, in den Versen 8 bis 10, wird berichtet: Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Wie diesen Versen zu entnehmen ist, hat Paulus diesmal viel Zeit mitgebracht, um die Juden in Ephesus auf Jesus, den Messias, hinzuweisen. Mit großer Geduld geht er gemeinsam mit ihnen die 5 Bücher Mose und die Prophetenbücher durch, um die zahlreichen Hinweise auf das Kommen des Messias auszuloten. Und wie so oft gibt es einige, die Jesus tatsächlich als Messias anerkennen und ihn mit Freude als ihren Herrn und Erlöser annehmen. Andere zögern noch. Damit kann Paulus aber gut umgehen, indem er weiter mit ihnen diskutiert und Überzeugungsarbeit leistet. Aber mit einer dritten Gruppe kommt es zu echten Problemen. Sie versuchen, die Lehre des Apostels und damit wohl auch das ganze Evangelium in Verruf zu bringen. Anscheinend bedrängen sie auch diejenigen, die sich ernsthaft damit beschäftigen wollen oder sich sogar schon für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben. Deshalb fasst Paulus den Entschluss, mit allen ernsthaft Interessierten von der Synagoge in die Schule des Tyrannus umzuziehen. Mit der Schule des Tyrannus ist wahrscheinlich eine Art Hörsaal gemeint, in dem ein gewisser Tyrannus, vielleicht Rhetoriklehrer von Beruf, zu unterrichten pflegt. Oder Tyrannus ist der Eigentümer dieses Gebäudes, der Paulus das Angebot macht, während der heißen Mittagszeit, wenn alle anderen Leute 2 oder 3 Stunden Siesta machen, kannst du mit deinen Zöglingen die Räumlichkeiten in Beschlag nehmen. Wie auch immer es genau gewesen sein mag, auf jeden Fall machen viele Menschen in Ephesus und Umgebung in den 2 Jahren, in denen sich Paulus in der Stadt aufhält, Bekanntschaft mit dem Evangelium. Und das gilt sowohl für Menschen, die als Juden geboren wurden und sich in den Schriften des Alten Testaments auskennen, wie auch für Nichtjuden. Wahrscheinlich erweist sich der Umzug von der Synagoge in die Schule des Tyrannus als ein wahrer Glücksfall. Denn Leute aus der Umgebung, die nach Ephesus kommen, hören sich einfach mal ein paar Vorträge des Apostels Paulus an, kehren dann nach Hause zurück und erzählen Freunden und Verwandten davon, was sie gehört haben. Manche von ihnen sind wiederum neugierig und besuchen daraufhin ebenfalls eine Vorlesung von Professor Paulus. Nur so ist es letztlich auch zu erklären, warum Paulus beispielsweise seinen Kolosserbrief schreibt, noch bevor er die Stadt Kolosse selbst besucht hat. Dort, rund 180 Kilometer von Ephesus entfernt, ist zwischenzeitlich eine christliche Gemeinde entstanden. Möglicherweise gegründet von Leuten, die in der Schule des Tyrannus die Schulbank gedrückt und dann sozusagen mit dem Evangelium in der Schultasche nach Hause zurückgekehrt sind. Auch den Brief an die Gemeinde im weit entfernten Rom schickt Paulus ab, noch bevor er den Christen in Rom einen Besuch abstatten kann. Das Evangelium hat nun also begonnen, sich auf eine ganz neue Art und Weise auszubreiten. Und zwar durch Mund-zu-Mund-Propaganda derjenigen, die es für sich selbst angenommen haben und es zu anderen weitertragen. Als die Christen in Korinth Paulus darum bitten, möglichst bald wieder zu ihnen zu kommen, vertröstet er sie auf später. Und zwar, weil er die Möglichkeit, in der Schule des Tyrannus Vorträge zu halten, offenbar als eine besondere missionarische Gelegenheit ansieht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, ist seine Antwort an die Christen in Korinth zu finden. Ich hoffe, so schreibt er, ich werde einige Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zulässt. Ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, auch viele Widersacher sind da. Zu den Widersachern in Ephesus gehören meines Erachtens nicht nur Menschen, die Paulus das Leben schwer machen, sondern auch die widergöttlichen Kräfte, die in der Verehrung fremder Götter ihren Ausdruck findet. Wie vorhin bereits erwähnt, gibt es in Ephesus einen berühmten Tempel der Diana, der immer wieder aufs Neue zahlreiche Besucher anlockt. Den widergöttlichen Kräften setzt Paulus allerdings andere Kräfte entgegen, die Gott ihm gibt, und zwar, um vor anderen Leuten seine Bevollmächtigung unter Beweis zu stellen. In Vers 11 wird berichtet, »Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus.« Hinter den nicht geringen Taten, die Paulus vollbringt, verbirgt sich die große Macht Gottes, die größer ist als alle widergöttlichen und damit letztlich satanischen Kräfte in der Stadt Ephesus. Paulus beginnt damit, Kranke zu heilen, mit dem Erfolg, dass man immer mehr hilfsbedürftige Menschen zu ihm hinbringt. Und weil er dem Andrang bald nicht mehr gerecht werden kann, bringt man Tücher, mit denen Paulus in Kontakt gekommen war, zu den Kranken, und sie erleben Heilung. In Vers 12 wird berichtet, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen, und die bösen Geister fuhren aus. Fast bekommt man den Eindruck, als ob Gott den heidnisch beeinflussten Menschen in Ephesus bis zum Geht nicht mehr entgegenkommt. Eine Verhaltensweise, die wir als heidnisch empfinden, nämlich das Einsammeln von diversen Tüchern, akzeptiert Gott als Geste ihres aufkeimenden Glaubens und macht die Kranken gesund. Auf diese Weise wird die geistliche Kraft des Evangeliums, von der Paulus den Menschen immer erzählt hat, auch körperlich erlebbar. Interessant ist die Tatsache, dass die Leute Tücher einsammeln, mit denen sich Paulus, möglicherweise bei seiner anstrengenden Arbeit als Zeltmacher, den Schweiß abgewischt hat. Tücher also, die nun wirklich nicht besonders frisch riechen und die vielleicht auch schon auf dem schmutzigen Boden gelegen haben. Damit entsprechen sie überhaupt nicht den Reinlichkeitsvorstellungen, die im Umgang mit den griechischen Göttern selbstverständlich waren. Weiße Gewänder, die bei kultischen Handlungen getragen wurden, mussten selbstverständlich blütenweiß und aprilfrisch sein. Der wahre Gott, den Paulus verkündigt, scheint dagegen zum Ausdruck bringen zu wollen, egal wie sauber oder schmutzig du bist, egal was du dir hast zu Schulden kommen lassen, egal ob du Jude oder Grieche bist, zu mir kannst du so kommen, wie du bist. Ich will dir deine Schuld vergeben und dich gnädig annehmen. Dass kranke Menschen gesund werden, weil sie das Schweißtuch eines Apostels berühren, so etwas hat es meines Wissens nur im Rahmen dieser besonderen Ereignisse in Ephesus gegeben. Ich denke, dass Gott damit den Menschen einen Zugang zum Evangelium verschaffen wollte, die teilweise tief in heidnischen Bräuchen verwurzelt waren. Keinesfalls sollten wir daraus eine Handlungsanweisung für uns heute ableiten und uns auf die Jagd nach benutzten Taschentüchern oder Stirnbändern begeben. Genau das versuchen nämlich einige Leute, die es dem Apostel Paulus gleichtun wollen. Sie scheitern, wie in unserem Bibeltext ab Vers 13 berichtet wird. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen über denen, die böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters mit Namen Skevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden und Griechen, und Furcht befiel sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Soweit die Verse 13 bis 17. Wie vorhin schon angedeutet, dass Gott die Schweißtuchaktion mitmacht und den Kranken Heilung schenkt, beruht letztlich auf seiner großen Liebe zu den Menschen und seiner Gnade. Aber was dann die Söhne eines frei erfundenen Hohenpriesters Skevas versuchen, ist nichts weiter als frommer Hokuspokus und wird von Gott nicht akzeptiert. Dass Paulus dagegen von Gott bevollmächtigt wurde, Kranke zu heilen, zeigt sich an den geistlichen Früchten, die in Ephesus nach und nach zum Vorschein kommen. Ab Vers 18 wird berichtet: Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündigten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen, und sprach: Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte 2, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien. Er aber blieb noch eine Weile in der Provinz Asien. Sprich, Paulus bleibt noch eine Zeit lang in Ephesus und schickt den Christen in Korinth jene Mitteilung, aus der ich vorhin zitiert habe. Wenn ich zu euch komme, werde ich ein bisschen länger bleiben. Bis Pfingsten aber bleibe ich noch in Ephesus. Diese Mitteilung stammt aus dem Brief, den wir heute als den ersten Korintherbrief kennen und der den Empfängern vermutlich von Timotheus und Erastus überbracht wird. Außerdem haben wir eben noch gehört, dass Paulus bereits mit dem Gedanken spielt, in absehbarer Zeit nach Rom zu reisen. Tatsächlich wird es dazu kommen, aber auf eine andere Art und Weise, als Paulus es sich vornimmt. Ich lese nun Vers 23. Es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg. Mit dem neuen Weg ist das Leben als Christ gemeint. Wahrscheinlich weiß noch keiner so recht, wie man den neuen Weg bezeichnen soll. Jesus selbst war Jude gewesen und hat sich von seinem Jüdischsein auch niemals losgesagt. Aber wenn sich Menschen zu Jesus Christus bekehren, darunter auch viele Nichtjuden, dann kann man das eben nicht mehr als Jüdischsein bezeichnen. Also deshalb erst einmal die Bezeichnung der neue Weg. Und der sorgt, wie es in Vers 23 heißt, für eine nicht geringe Unruhe. Unter anderem deshalb, weil er manchen Geschäftsleuten in Ephesus einen geringeren Umsatz beschert. Weiter ab Vers 24. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn. Gemeint sind hier kleine silberne Tempelchen, die nach dem Vorbild des Diana-Tempels als Schmuckstück, als Souvenir oder auch als Glücksbringer angefertigt werden. Einige Handwerker, die damit ihr Geld verdienen, ruft Demetrius also zusammen. Weiter wird berichtet: Diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach: Liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben, und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern fast in der ganzen Provinz Asien dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, überredet und spricht: Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden. Und zudem wird ihre göttliche Majestät untergehen, der doch die ganze Provinz Asien und der Weltkreis Verehrung erweist. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien: Groß ist die Diana der Epheser! Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel. Sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen's ihm die Jünger nicht zu. Auch einige der Oberen der Provinz Asien, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Dort schrien die einen dies, die anderen das, und die Versammlung war in Verwirrung, und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Soweit die Verse 25 bis 32. Aus heutiger Sicht wundert man sich darüber, was die Zusammenkunft einiger Souvenirhersteller letztlich auslöst. Eine Unruhe in einer solchen Größenordnung kann aber im Grunde nur dann entstehen, wenn viele Leute den stockenden Verkauf der silbernen Tempel mit einer Herabsetzung des ganzen Diana-Kultes gleichsetzen. Und das ist wohl genau der springende Punkt. Denn der Diana-Tempel, auch unter dem Namen Artemis-Tempel bekannt, gehört zu den 7 Weltwundern der Antike. Damit aber ist er ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Bürger der Stadt. Falls nun aber der neue Weg, also das Christentum, weiterhin an Bedeutung gewinnen sollte, würde gleichzeitig die Bedeutung des Diana-Tempels immer weiter schwinden. Das wiederum würde die Zahl der Pilger und Touristen in der Stadt zurückgehen lassen, was dann natürlich auch das Bewirtungs-, das Übernachtungs- und Amüsiergewerbe zu spüren bekommt. Die Angst vor wirtschaftlichen Einbußen treibt die Leute also auf die Straße. Weiter mit Vers 33. Einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, den die Juden vorschickten. Alexander wird vorgeschickt. Das kann bedeuten, dass er als Jude Stimmung machen soll gegen die Christen. Möglicherweise ist er aber auch ein Jude, der selbst Christ geworden ist und der nun dazu Stellung beziehen soll, warum angeblich die Christen für eine solche Unruhe sorgen. Für welche Gruppe Alexander steht, ist also nicht mehr eindeutig zu klären. Aber er wird ohnehin von den heidnischen Anhängern der Göttin Diana niedergeschrien. Weiter ab Vers 33, zweite Hälfte. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, schrie alles wie aus einem Munde fast 2 Stunden lang: Groß ist die Diana der Epheser! Als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er: Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk sind einen Anspruch an jemanden. So gibt es Gerichte und Statthalter. Da lasst sie sich untereinander verklagen. Wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen. Soweit die Verse 33 bis 40. Nachdem ein riesiger Sprechchor 2 Stunden lang immer wieder gerufen hat: Groß ist die Diana der Epheser, betritt also endlich der Kanzler, ein hoher städtischer Beamter, die Bühne und versucht, die Situation zu beruhigen. Er warnt vor Ausschreitungen, die dazu führen könnten, dass die Vertreter des Römischen Reiches mit aller Härte gegen die Menschenmenge vorgeht. Diese Drohung scheint zu wirken, denn langsam löst sich die Protestversammlung auf. Paulus sieht unterdessen den Zeitpunkt für gekommen, die Stadt Ephesus zu verlassen. 2 Jahre hat er hier zugebracht. Nun hat er vor, nach Mazedonien zu reisen, heute der nördliche Teil Griechenlands. In den ersten Versen von Kapitel 20 wird berichtet: Als nun das Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Mazedonien zu reisen. Und als er diese Gegenden durchzogen und die Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland und blieb dort 3 Monate. Da ihm aber die Juden nachstellten, als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte, beschloss er, durch Mazedonien zurückzukehren. Es zogen aber mit ihm Sopater aus Beröa, der Sohn des Pyrrhus, aus Thessalonich aber Aristarch und Sekundus und Gaius aus Derbe und Timotheus, aus der Provinz Asien aber Tychikus und Trophimus. Die Reisedelegation des Apostels Paulus nimmt also beträchtliche Ausmaße an. Was daran liegt, dass er den Christen in den verschiedenen Gemeinden nicht nur einen Höflichkeitsbesuch abstatten, sondern auf ihre besonderen Probleme vor Ort eingehen möchte. Das ist nur mit einigen zuverlässigen Mitarbeitern zu schaffen. Als sich die Rundreise durch Griechenland und Mazedonien dem Ende zuneigt, trennt sich die Reisegruppe. Ein Tross reist voraus und erreicht in Kleinasien die Stadt Troas. Sie erinnern sich, von dort aus hatte Paulus bei seiner 2. Missionsreise die Überfahrt über die Ägäis nach Europa gewagt. Der 2. Tross bleibt unterdessen noch ein paar Tage in Philippi. Paulus gehört auf jeden Fall dazu, vielleicht auch der eine oder andere aus der zuvor genannten Reisegruppe. Und mit großer Wahrscheinlichkeit auch Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte. Denn der Bericht wechselt auf einmal wieder in die Wir-Perspektive. In den Versen 5 und 6 heißt es: Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am 5. Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort 7 Tage. Dass der Aufenthalt in Philippi dazu diente, mit der heidenchristlichen Gemeinde das jüdische Fest der ungesäuerten Brote zu feiern, ist unwahrscheinlich. Eher ist anzunehmen, dass dieses Fest hier einfach nur als Zeitangabe genannt wird. Festzuhalten aber ist, dass Paulus noch einmal die erste christliche Gemeinde besucht, die auf europäischem Boden gegründet wurde. Beim Apostel Paulus stehen noch ein paar weitere Zwischenstationen auf dem Programm, bevor seine 3. Missionsreise zu Ende geht. Ich hoffe, Sie schalten durch die Bibel wieder ein, um zu erfahren, wie es weitergeht. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.